Ja, hallo miteinander und willkommen bei unseren Dialogen mit dem Unterbewusstsein, dem Podcast des Blackbox-Protokolls. Am Mikrofon für euch heute Thomas Heine. Wir bekommen recht häufig Nachfragen bezüglich unseres Seminars zur Kunst, Menschen zu lesen. Und dabei geht es im Grunde genommen immer um die gleichen beiden Punkte. Der eine ist natürlich die naheliegende Frage nach dem Wie. Also wie das Ganze eigentlich funktioniert und wie verlässlich die Methoden sind. Und das andere betrifft dann meist die Wozu-Frage. Wozu soll das eigentlich gut sein? Naja, nachdem wir diese Fragen ohnehin immer wieder gestellt bekommen, dachte ich mir, dass ich da auch mal gleich eine Podcast-Episode draus machen könnte. Also, here we go, Menschen lesen. Wozu ist das gut und wie funktioniert's? Fangen wir mit der Wozu-Frage an. Wobei ich denke, dass jeder die Vorteile recht schnell erkennt. Stell dir einfach vor, wie es wäre, wenn du ein Gegenüber zuverlässig, schnell und möglichst zutreffend einschätzen könntest. Wir sind im Alltag ja alle ständig in Situationen, in denen wir uns mit anderen Menschen auseinandersetzen. Sicher ist es bei uns allen etwas unterschiedlich, wie häufig und wie intensiv das ist, aber ganz um Interaktion mit anderen kommt ja kaum jemand herum. Wollen ja auch die wenigsten. Und das beginnt ja bereits in der Familie oder in der Lebensgemeinschaft, die einen umgibt. Weiter geht es über all die tagtäglichen Kontakte mit anderen, zum Beispiel beim Einkaufen oder bei Behördengängen. Und auch im Berufsleben haben ja die meisten von uns mehr oder weniger stark ausgeprägte Momente, in denen wir uns mit anderen Menschen auseinandersetzen. Sicher, ein Programmierer beispielsweise kann seine Arbeit auch ziemlich isoliert erledigen, aber entweder hat er einen Chef oder zumindest Kunden. Eine Interaktion hat er immer, wenn er nicht sogar konkrete Mitarbeiter hat. Oder denken wir an Berufe wie Ausbilder, Lehrer, Trainer, Erzieher. Oder auch Bedienungen im Restaurant, an der Tankstelle, im Reisebüro oder im Supermarkt. Und was ist mit Flugbegleitern oder Bus- und Bahnfahrern? Oder Personalverantwortlichen oder Polizisten oder. Und jetzt stellen wir uns vor, wie es wäre, in solchen Momenten unser Gegenüber entweder besser und schneller verstehen zu können oder eben schlechter. Da liegt es natürlich auf der Hand, dass bei gutem Verständnis die professionelle Arbeit reibungsloser und effizienter läuft. Und auch das Leben im Allgemeinen wird natürlich harmonischer, wenn ich die täglichen kleinen Missverständnisse vermeiden kann und wenn ich deshalb einfach weniger Reibungsverluste habe. Denn unterm Strich ist es doch egal, ob wir uns in Vertragsverhandlungen befinden oder in Beratungs- und Verkaufsgesprächen oder in irgendwelchen Sachdiskussionen. Wenn wir unser Gegenüber besser verstehen und ihm auch das Gefühl geben können, besser verstanden zu werden, dann haben wir massive Vorteile, im Beruf genauso wie im Privatleben. Es geht also darum zu erkennen, wie dein Gegenüber tickt, was ihm wichtig ist, was seine Antriebe, Motive und Ziele sind. Und wenn du davon eine Idee hast, dann kannst du eben auch schnell und einfach auf denjenigen eingehen und eine Vertrauensbasis zu deinem Gegenüber aufbauen. Und das kommt dann natürlich allen Beteiligten zugute. Und zwar egal, ob wir uns in privaten Gesprächen befinden oder in Verhandlungen mit Mitarbeitern, Vertragspartnern oder Kunden oder Auftraggebern. Okay, also das Wozu ist wohl klar. Wir machen uns das Leben einfacher und können auch erfolgreicher im Umgang mit anderen Menschen sein, wenn wir sie besser verstehen, wenn wir eine Ahnung davon haben, was unser Gegenüber bewegt, was seine Motive sind und was seine Entscheidungen und Urteile beeinflusst. Aber wie geht das Ganze nun? Wenn uns die Frage gestellt wird, dann meist von Menschen, die entweder gar keine Vorstellung haben oder eine falsche. Denn sehr häufig wird beim Thema Menschenlesen nämlich in erster Linie auf die Analyse von Körpersprache und Ähnlichem abgehoben. Und das liegt natürlich irgendwie auch nahe, denn über das, was ich sehe, kann ich natürlich gut nachdenken. Und das ist ja generell auch gar nicht falsch. Nur wird hier einerseits eine Sache vollkommen überschätzt und eine andere vollkommen übersehen. Aber der Reihe nach, was sehen wir denn und was können wir bewusst analysieren? Naja, im Wesentlichen drei Dinge. Aussehen, generelles Verhalten und eben die Körpersprache inklusive Mimik und Gestik. Naja, das Aussehen kann ja tatsächlich einen Hinweis über den Menschen geben, der mir gegenübersteht. Jung oder alt, arm oder reich, gepflegt oder ungepflegt, stimmt alles schon. Nur zum einen sind diese Dinge vom Alter mal abgesehen doch sehr situationsabhängig und wandelbar und deshalb ist ein Urteil auf dieser Grundlage schon recht zweifelhaft. Ein Millionär sieht beim Joggengehen nicht großartig anders aus als ein Klempner. Und andererseits benötigst du für solche Einschätzungen wie jung oder alt, gepflegt oder ungepflegt, auch gar kein Seminar. Der Aspekt des Aussehens ist also aus unserer Sicht als Schwerpunkt für ein Seminar zum Menschenlesen schwerlich geeignet. Es kann wohl eher ein Teilaspekt am Rande sein. Na, wie sieht's da mit dem generellen Verhalten aus? Also, ist jemand introvertiert oder extrovertiert? Macht er einen schüchternen, zurückhaltenden Eindruck oder ist er offen und zugänglich? Verhält er sich höflich oder ist er eher ein Stoffel? Oder auch, kennt der Betreffende die sozialen Regeln in dem Umfeld, in dem wir ihn kennenlernen? Das sind alles wirklich interessante Punkte, nur sind sie einerseits ziemlich offensichtlich und andererseits sind sie auch ziemlich leicht zu faken, gerade weil sie so offensichtlich sind. Auch jemand, der dich irgendwie über den Tisch ziehen möchte, der wird meist wissen, wie er sich geben muss, wie er sich verhalten muss, um dein Vertrauen zu gewinnen, nicht wahr? Taugt also für unsere Analyse auch nicht so wirklich. Und damit kommen wir dann zum dritten Punkt, der auch sehr häufig in anderen Seminaren zum Menschenlesen angeboten wird. Die Körpersprache in Bezug auf Gestik und Mimik. Denn da steht immer die Hoffnung im Raum, dass mit entsprechenden Kompetenzen zum Beispiel Lügner und Betrüger entlarvt werden können. Einfach weil man davon ausgeht, dass die Körpersprache, die Gestik und die Mimik weitgehend unbewusst ablaufen. Na, und der Betreffende, der kann sich da auch nicht verstellen. Naja, vielleicht. Aber es gibt eben auch ziemlich gute Lügner. Lügner, die selbst ihre unwillkürlichen Körperreaktionen so gut unter Kontrolle haben, dass nicht mal ein Lügendetektor eine verlässliche Aussage treffen könnte. Und es gibt noch zwei weitere Probleme dabei. Das eine betrifft Verallgemeinerungen. Oft werdet ihr zum Beispiel hören, dass beispielsweise übereinander geschlagene Beine oder vor der Brust verschränkte Arme Ablehnung und Widerstand signalisieren. Mag so sein. Manchmal. Manchmal aber eben auch nicht. Was mich betrifft, sitze ich manchmal mit übereinander geschlagenen Beinen und vor der Brust verschränkten Armen da, wenn nicht mal jemand in der Nähe ist, den ich ablehnen könnte. Und auch, wenn ich Dinge tue, die ich nicht ablehne, sondern die ich total gerne mache. Ich sitze dann einfach so da, weil ich es bequem finde. Oder wenn euch jemand zuhört und er stützt den Ellenbogen auf dem Tisch auf und lehnt das Kinn in die Hand. Ist er deshalb gelangweilt? Vielleicht. Vielleicht ist er auch einfach nur entspannt und trotzdem interessiert. Sicher, möglicherweise ist das nicht so richtig höflich, diese Körperhaltung. Aber ein Indiz für Langeweile? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Also die Körpersprache kann ein Faktor sein, aber wirklich aussagekräftig ist sie meist nur dann, wenn ich sie nicht brauche. Wenn nämlich die Situation so eindeutig ist, dass ich mein Gegenüber ohnehin sofort einschätzen könnte. Okay, und was ist mit der Mimik? Die ist doch sicher ein perfekter Hinweis. Gibt ja schließlich ganze Fernsehserien darüber. The Mentalist, Lie to Me, da zuckt es links im Augenwinkel, während sich der rechte Mundwinkel zack um 1,2 Millimeter nach unten bewegt und die Haut an der Nasenwurzel leicht kräuselt für etwa eine Viertelsekunde und schon haben wir es. Da hat er sich verraten. Naja, am gründlichsten hat auf diesem Gebiet wohl der amerikanische Psychologe Paul Ekman gearbeitet. Ekmans Arbeit auf dem Gebiet der nonverbalen Kommunikation und der sogenannten Micro-Expressions war übrigens auch die Grundlage für die Fernsehserie Lie to Me. Da geht es um einen Psychologen, der als Berater dem FBI bei der Aufklärung von Verbrechen hilft. Nun ist Paul Ekmans Forschungsarbeit von so viel Datenmaterial gestützt, dass sich ein Zweifel an seinen Theorien, an diesen Micro-Expressions im Grunde genommen verbietet. Das Problem ist aber auch nicht etwa der Zweifel an diesen Micro-Expressions selbst. Das Problem ist ein ganz anderes. Diese mimischen Reaktionen, um die es dabei geht, die sind einerseits unbewusst, das ist richtig, die sind aber andererseits eine Sache von Sekundenbruchteilen. Ekman untersucht das mit Fotoreihen, die von Hochgeschwindigkeitskameras aufgenommen werden. Und dann sieht man letztlich ein Standbild eines Moments, der im realen Leben so kurz und schnell vorbei ist, dass man keine Chance hätte, ihn bewusst zu beurteilen. Naja, und leider haben wir im realen Leben eben auch höchst selten die Gelegenheit, Reihenbilder der Mimikveränderung unseres Gegenübers anzufertigen, um sie dann zu analysieren. Mal ganz ehrlich, wie wäre es denn wohl, wenn du einen Gesprächspartner bitten würdest, oh, warten Sie mal kurz, ich muss mal eben... Das funktioniert einfach in der Praxis nicht. Die bewusste Analyse solcher Micro-Expressions, die bringt also durchaus sehr zutreffende Ergebnisse. Der praktische Nutzen im Alltag, der ist allerdings überschaubar. Und was entsprechende Darstellungen in Film und Fernsehen angeht, wie eben in der Serie Lie to Me, naja, also auch wenn das den einen oder anderen enttäuscht, Freunde, das ist Film. Das muss nicht echt sein, das muss nur so aussehen. Okay, jetzt habe ich also lang und breit darüber geredet, was beim Menschenlesen denn nun kaum oder schwer praktisch nutzbar ist. Was machen wir denn nun anders? Wie geht es denn wirklich praktikabel im realen Leben? Okay, natürlich reden auch wir über Aspekte wie Aussehen, Auftreten, Sprache, Mimik und Gestik. Allerdings sind das für uns eher nur Randgebiete. Das Entscheidende ist etwas ganz anderes. Geh doch zunächst mal davon aus, dass du nur auf einen sehr kleinen Teil von all dem bewussten Zugriff hast, was in deinem Gehirn gespeichert ist. Sehr viel mehr als das, was du bewusst und gezielt abrufen kannst, ist da unterbewusst gespeichert. Wissen, das sich aus deinen Lebenserfahrungen der letzten 20, 30, 40 oder 50 Jahre gespeist hat. Je nachdem, wie alt du nun einmal bist. Du stimmst mir sicher zu, dass da im Laufe deines Lebens einiges zusammengekommen ist. So viele Erfahrungen haben dich geprägt. Aber, wie gesagt, das meiste von all diesen Dingen schlummert in deinem Unterbewusstsein. Und dennoch ist es da, auch wenn du nicht bewusst auf all diese Dinge zugreifen kannst. Wenn wir jetzt bewusst zugreifbares Wissen mit all dem vergleichen, was sich im Laufe unserer 20, 30, 40 oder 50 Lebensjahre unbewusst angesammelt hat, von welchem Zahlenverhältnis reden wir denn da? Wie viel ist wohl das eine im Vergleich zum anderen? 90% unterbewusst und 10% bewusst, wie Freud geschätzt hat? Weiß man natürlich alles nicht so genau, lässt sich auch kaum messen. Aber die meisten, die sich damit beschäftigen, sind doch heute der Meinung, dass Freud den Anteil des Bewussten immer noch maßlos überschätzt hat. Der liegt wahrscheinlich dann doch eher so zwischen 2 und 5%. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass 95% bis 98% unseres Wissens unbewusst gespeichert sind und sich dem gezielten Zugriff entziehen. Ein riesiger Erfahrungsschatz. Das ist die Essenz von Jahren und Jahrzehnten, von all dem, was du erlebt hast, von Regelmäßigkeiten und Ausnahmen, von all dem bis zum heutigen Tage. Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, deine Lebenserfahrung ist da. Deshalb wurde ja auch irgendwann dieses Wort dafür erfunden, Lebenserfahrung. Und jetzt gib doch mal einen Tipp ab. Was bietet wohl mehr Inhalt und Substanz, wenn es um das Einschätzen anderer Menschen geht? Etwas, was du deinen 2 bis 5% bewussten Verstandes in wenigen Stunden eines Körperspracheseminars anbietest? Oder das, was du über Jahrzehnte in deine 95% bis 98% unbewussten Wissens eingepflegt hast? Ja, das ist eine Suggestivfrage. Wenige Stunden Input in einen kleinen Speicher oder über Jahrzehnte angehäufte Lernergebnisse in einen vielfach größeren Speicher. Da ist natürlich keine Frage, was da wohl wertvoller ist. Das Problem ist eher, dass wir es nicht gewohnt sind, auf unsere unbewussten Erkenntnisse zuzugreifen. Und meist können wir dem auch keine nutzbare Struktur geben, weil wir es eben nicht gewohnt sind. Und das ist auch verständlich. Aber genau das ist das Entscheidende für uns. Wir reden natürlich auch über Körpersprache, über Verhalten, Aussehen, Mimik, Gestik. Aber für uns ist etwas anderes sehr viel wichtiger, als dir Dutzende von Vergleichskriterien beizubringen, mit denen du in der Praxis im Alltag ohnehin wenig bis nichts anfangen kannst. In einer konkreten Situation wirst du dir eben weder ein Video noch ein Foto deines Gegenübers anschauen können, um darüber zu brüten. Und du wirst auch sicher eher selten dein Notizbuch zücken, um Listen mit Vergleichskriterien abzugleichen. Der Schwerpunkt sollte also eher darauf liegen, deine Lebenserfahrung und, wenn du so willst, deine Intuition strukturiert einzusetzen. Der Ansatz ist es also, dass du einen systematischen Zugriff auf das bekommst, was du in deinen 20, 30, 40 oder 50 Lebensjahren an Erfahrungen gesammelt hast. Und das ist viel. Du und ich, wir haben so viele Erfahrungen gemacht, aber in aller Regel vermeiden wir es, diese unbewussten Kompetenzen auch zu nutzen. Wir opfern alle diese Kompetenzen üblicherweise lieber den 2 bis 5% bewussten Wissens. Obwohl die Erfahrung doch zeigt, dass wir damit auch nicht besonders zuverlässig sind, wenn es darum geht, Menschen einzuschätzen. Daneben liegen kannst du immer. Und das sollte man auch bedenken. Aber es ist wirklich ratsam, auf 2 bis 5% erlernte Annahmen zu vertrauen und dabei 95 bis 98% Lebenserfahrung zu ignorieren. Uns geht es also zunächst mal darum, diese Lebenserfahrung, die Intuition und das Bauchgefühl systematisch befragen zu können. Und der nächste Schritt wäre dann, diese Erkenntnisse in deine bewussten Überlegungen mit einzubeziehen. Es geht also nicht darum, grundsätzlich impulsiv aus dem Bauch heraus zu handeln. Es bedeutet eher, mehr Kriterien zu haben, um etwas beurteilen zu können. Und das schnell und auf Grundlage einer riesigen Wissensbasis. Nämlich auf Basis all dessen, was du in deinem Leben bislang erfahren hast. Über Jahre und Jahrzehnte. Wir setzen also auf sofort einsetzbare Methoden, um zielsicher wiederkehrende Muster im Verhalten anderer zu entschlüsseln. Und das sind einfach zu erlernende Techniken, um Bedürfnisse von Menschen generell zu verstehen. Und es sind praktikable Werkzeuge, um die spezifischen Erwartungen einer speziellen Person spontan zu erkennen. Die Basis dafür ist eben Lebenserfahrung, Intuition, Empathie, Sensibilität und Einfühlungsvermögen. Und diese Anlagen besitzt ja jeder Mensch, wenn auch mancher mehr und ein anderer weniger. Wir zeigen dir, wie du bewusst auf diese Anlagen zugreifen und sie konstruktiv nutzen kannst. Es geht also die ganze Zeit um Kommunikationstechniken, die dir einen schnellen Zugriff auf die Ressourcen ermöglichen, über die du ohnehin verfügst. Techniken, die du auch sofort konstruktiv einsetzen kannst. Und damit bist du in der Lage, diese neuen Kompetenzen auch sofort im alltäglichen Kontakt mit Menschen praktisch anzuwenden. Im beruflichen Umfeld, aber auch im privaten, je nachdem. Ja, ich hoffe, ich konnte damit ein wenig Licht auf die Frage werfen, was es mit unserem Seminar zur Kunst, Menschen zu lesen, auf sich hat. Wir helfen dir letztlich, deine Antennen für die anderen zu justieren. Und damit verbindest du dann deine natürliche Empathie mit deinen analytischen Fähigkeiten. Wie auch immer, das soll's für heute gewesen sein. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und ich. Am Mikrofon war heute Thomas Heine. Das nächste Mal hören wir uns in 2019. Bis dahin, macht's gut.